Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet. Hallo ihr Lieben, ja, es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass wir voneinander gehört haben. Es ist einiges passiert, es ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, ohne neue Folge. Das könnte sich jetzt wieder ändern, allerdings keine Garantie auf Regelmäßigkeit, denn ich habe ein Baby bekommen und wie die meisten von euch dann wissen, die Kinder bekommen haben, hat man einfach andere Sachen zu tun. Aber ich hatte jetzt nochmal Lust, eine neue Folge für euch aufzunehmen, habe einen schönen Fall gefunden, den ich sonst auch noch nirgendwo gehört, gesehen habe. Der ist schon ein wenig älter, aber ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Wie immer, so ein bisschen im Hörspielformat. Ich präsentiere euch den Fall und am Ende gibt's noch eine rechtliche Einordnung von mir. Dieses Mal habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, nicht die Namen zu ändern. Die Leute sind schon vor sehr, sehr langer Zeit verstorben und ich denke, solange man sich an die Fakten hält, muss man auch die Namen nicht ändern, was ich bisher bei den Fällen vorher mal gemacht habe. Ich fange diesen Fall jetzt mal ein wenig anders an und erzähle euch ein bisschen zu der Vorgeschichte des Täters. Und zwar geht es in diesem Fall, Fall Nummer 10, um Johann Meyer, den sogenannten Strumpfarm. Johann Meyer wurde am 2. April 1886 in Oersfeld, einem kleinen Dorf in der Vulkaneifel, geboren. Seine Eltern Johann Wilhelm Meyer aus Gunderath und Anna Maria Knorr waren umherziehende Tagelöhner, häufig ohne festen Wohnsitz. Die Geburt Johanns erfolgte in einer Scheune in Oersfeld, wo er zunächst notgetauft und am folgenden Tag regulär getauft wurde. Obwohl seine Familie keine feste Heimat hatte, besuchte Meyer zeitweise die örtliche Schule in Boos, wo er Lesen nur stockend lernte und Schreiben kaum beherrschte. Bereits mit etwa 14 Jahren begann er in einem Basaltsteinbruch zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Mit 17 Jahren erlitt er bei Sprengarbeiten einen schweren Unfall, bei dem ihm der linke Unterarm amputiert wurde. Ein Ereignis, das ihm später den Spitznamen Stumpfarm einbrachte. Nach dem Unfall war er körperlich nur noch eingeschränkt arbeitsfähig, was seine soziale Isolation verstärkte. Da Meyer für den Kriegsdienst ungeeignet war, entging er dem Ersten Weltkrieg und verfiel stattdessen in einen unsteten Lebensstil. Er streifte in den Wäldern zwischen Elsbach und Endert herum, lebte von Wilderei, Diebstählen und Gelegenheitsarbeiten. Mehrfach wurde er deshalb verhaftet, unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Wilderei. Diese Taten führten jedoch nicht zu nachhaltiger Resozialisierung, sondern stärkten seinen Ruf als Außenseiter. Die Eifel nach dem Ersten Weltkrieg litt unter extremer Armut, Inflation und Lebensmittelknappheit. Viele Männer kehrten traumatisiert zurück, Frauen und Familien standen allein. In dieser Zeit florierte der Schwarzmarkt, Wilderei war häufig und Misstrauen unter den Dorfbewohnern wuchs immer mehr. Es war ein Umfeld, in dem Misstrauen überlebte und Außenseiter wie Meyer kaum Rückhalt fanden. Schon in der Region um Boos und Mannebach war Meyer als Streuner, Knecht, Wilderer bekannt. Seine Arbeit als Mäher, Knecht oder Erntehelfer brachte ihn in viele Dörfer, in denen man ihn eher misstrauisch betrachtete. Die Kombination aus körperlicher Entstellung und sozialer Isolation machte ihn zur lokalen Figur des Unheimlichen, als Stumpfarm, der Einarmige, der in den Wäldern lauerte. Es ist das Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg geht seinem Ende entgegen. Doch für die Menschen in der Vordereifel beginnt ein anderes Grauen. Eines, das nicht mit Armeen, sondern mit einem einzelnen Mann kommt. Johann Meyer. In den Chroniken der Region wird er Stumpfarm genannt, Streuner, Wilderer, Serienmörder. Es beginnt im März 1918. Die 23-jährige Maria Dahm aus Mayen wird vermisst. Eine ruhige, hilfsbereite junge Frau, die alleine lebte. Zeugen erinnern sich, sie zuletzt auf dem Weg in den Stadtwald gesehen zu haben. Tage später findet man ihre Leiche, im Laub verborgen. Ein Schuss in den Kopf. Keine Hinweise auf den Täter, keine Spuren, nur die Stille des Waldes. Die Polizei tappt im Dunkeln. Noch denkt niemand an ein Serienverbrechen. Noch. Fast ein Jahr vergeht. Februar 1919, in einem Waldstück zwischen Marsburg und Hauroth, liegt die Leiche von Maria Falk, 28 Jahre alt, ursprünglich aus Bonn. Sie war mit Meyer bekannt, hatte ihn angeblich eine Zeit lang unterstützt. Auch sie wurde erschossen. Kein Raub, kein sexueller Hintergrund, nur der Tod. Auch dieses Mal scheint der Täter wie ein Schatten verschwunden zu sein. Johann Meyer lebt zu dieser Zeit in den Wäldern, kennt jeden Pfad, jede Höhle. Er hält sich mit Wilderei über Wasser. Niemand weiß genau, wo er ist und noch weniger, was er plant. März 1919. Nikolaus Schüller, 30 Jahre alt, wird erschossen aufgefunden. Der Fundort, ein Waldgebiet nahe Mannebach. Diesmal ist alles anders. Der Täter hat den Kopf und die Gliedmaßen entfernt. Die Leichenteile vertauscht. Es ist ein absichtlicher Akt der Verwirrung. Die Polizei erkennt ein Muster. Alle Opfer standen mit Meyer in Verbindung. Nur einen Monat später, Lorenz Reuter, 22 Jahre, aus Marsburg. Auch er wird erschossen, auch er verstümmelt, Kopf und Glieder vertauscht. Meyer kennt seine Opfer, doch die Motive bleiben diffus. Ist es Wut, Angst vor Entdeckung oder ein krankhafter Trieb? Die Menschen in der Eifel beginnen zu tuscheln. Stumpfarm, sagen sie, gehe um. Er erscheine plötzlich, frage nach Tabak oder Brot und verschwinde wieder im Unterholz. Eltern halten ihre Kinder zu Hause, niemand wagt sich mehr allein in den Wald. Mai 1919. Katharina Forst, 34, Mutter von drei Kindern, wird zuletzt lebend gesehen. Auch sie hatte Meyer Unterschlupf gewährt. Dann verschwindet sie. Ihre Leiche wird erst über ein Jahr später gefunden. Verwest, unkenntlich. Doch der Zusammenhang ist klar. Sie wusste zu viel oder war zu nah. Am 9. Juli 1919 reagiert die Polizei endlich. Ein Steckbrief wird herausgegeben, 500 Mark Belohnung. Doch Meyer bleibt wie vom Erdbeben verschluckt. Er erkennt das Land, die Schlupfwinkel, die Menschen. Er wird zum Phantom. 3 Jahre lang bleibt er verschwunden, bis zum August 1922. In einem Wald bei Olgem trifft er auf eine Gruppe Landfahrer. Meyer bittet um Feuer. Einer der Männer erkennt ihn, das markante Gesicht, der nervöse Blick. Noch am selben Tag wird er der Polizei übergeben. Seine Festnahme ist unspektakulär, fast beiläufig. Doch was folgt, ist ein juristischer Paukenschlag. Der Prozess beginnt am 5. Februar 1923 vor dem Landesgericht Koblenz, unter enormer öffentlicher Anteilnahme. Die Anklage: fünffacher Mord, doch Meyer bleibt zunächst stumm. Sein Verteidiger kann keine psychische Krankheit nachweisen lassen, im Gegenteil. Gutachter bescheinigen ihm volle Zurechnungsfähigkeit. Erst in letzter Minute bricht Meyer sein Schweigen. Er gesteht, emotionslos, präzise. Seine Worte: ein Schuss, ein Schrei, alles vorbei. Am 7. Februar 1923 fällt das Urteil. Tod durch das Fallbeil. Das Urteil ist rechtlich umstritten. Es basiert auf Indizien, einem teilweisen Geständnis und der erschütternden Logik der Tatmuster. Dennoch wird es vollstreckt. Am frühen Morgen des 31. Juli 1923 stirbt Johann Meyer durch das Fallbeil im Gefängnishof von Koblenz. Er zeigt keine Reue, keine Angst, nur Stille. Und das war's auch schon, der Fall von Stumpfarm. Ich habe mir dann noch die rechtlichen Grundlagen angeschaut, von 1871, also aus dem Strafgesetzbuch von 1871. Dort war Mord definiert als vorsätzliche Tötung mit besonders niedrigen Beweggründen durch besondere Grausamkeit oder Heimtücke oder zur Verdeutlichung einer weitergehenden Straftat, einmal als Mord eingestuft, war die Todesstrafe zwingend vorgeschrieben. Diese Taten wurden dann tatsächlich als Mord empfohlen, beziehungsweise die Einordnung als Mord empfohlen, da die Taten besonders grausam und heimtückisch waren. Und deshalb wurde auch tatsächlich die Todesstrafe verhängt. Dann habe ich mich noch ein wenig damit befasst, bis wann oder wie die Todesstrafe in Deutschland überhaupt gegeben war. Und zwar galt das dann in der Weimarer Republik. Bis 1949 gab es die Todesstrafe und war tatsächlich gängige Praxis bei verurteiltem Mord. Beziehungsweise im Weimarer Zeitraum bis 1933 wurde sie verhängt bei bekannten Serienmördern, wurde allerdings nicht immer vollstreckt. Und zwar zwischen 1907 und 1932 wurden 1547 Todesurteile verhängt, jedoch nur 393 davon vollstreckt. Und auch nur vollstreckt, wenn die Tötungsdelikte besonders gravierend waren. Jetzt in diesem Fall passte das Tatmuster vorsätzlich grauenvoll und geplant zur Definition von Mord. Daher wurde dann die Todesstrafe in diesem Fall auch tatsächlich mal durchgesetzt. Allerdings galt zu dieser Zeit die Weimarer Justiz als politisch gespalten, da es eine ungleiche Strafverfolgung gegeben haben soll. Und zwar wurden sogenannte linke Straftäter haben harte Urteile bekommen, durchschnittlich 15 Jahre Haft oder Todesstrafe, während rechte Gewaltakteure oft milde Strafen bekommen haben oder teilweise gar nicht belangt wurden oder nur mit ein paar Monaten. Da gab es ein Beispiel, und zwar die Ermordung vom Außenminister Rathenau 1922. Danach wurde das Gesetz zum Schutz der Republik eingeführt, was allerdings nicht gerade effektive Verfolgung von rechten Gewalttätern ermöglicht hat. Und bis zur Emminger Reform von 1924 urteilten Schwurgerichte mit Geschworenen. So kennt man es ja heute gar nicht mehr. Die wurden nämlich 1924 durch ein System aus Richtern und Laienrichtern ersetzt, um Prozesse schneller und ökonomischer zu gestalten. Also ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es mal Schwurgerichte in Deutschland gab. Finde ich wirklich interessant. Und in Meyers Prozess im Frühjahr 1923 wurde noch das alte System genutzt, und zwar das Geschworenensystem. Und das hatte dann entsprechend öffentliche Aufmerksamkeit und noch politische Relevanz dazu. Und das war wieder ein kurzer, knackiger Fall. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn man so einen Podcast alleine macht, kommt es natürlich nicht zu irgendeiner Diskussion, was dann die Folge dementsprechend länger machen würde. Aber ich finde das Format eigentlich ganz nett und vielleicht schaffe ich es ab und zu mal eine Folge zu veröffentlichen. Würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, mir Rückmeldung gebt, egal ob auf den Podcast-Plattformen, ob bei Podigy oder auch auf Instagram. Meldet euch gerne und ihr könnt mir auch Fälle zuspielen oder zuschicken, die euch auch noch interessieren würden. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht diese klassischen großen Fälle, die eh schon jeder bearbeitet hat, durchzusprechen, sondern eher wie jetzt hier auf so etwas unbekanntere Fälle einzugehen. Und es freut mich, nochmal von euch zu hören. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Folgen. Ciao!